Also Frank Ross kann ich mich dran noch erinnern. Wir haben dann so Spiele gespielt, 5 gegen 5, und dann habe ich ihn, glaube ich, mal getunnelt oder den Ball an ihm vorbeigelegt, und er kam da von hinten und hat mich dann umgegrätscht und sowas. Aber hat auch keiner was gesagt. Also nicht mal der Trainer hat Foul gegeben. Damit musstest du einfach als junger Spieler leben und hast dann halt auch daraus gelernt. Und ja, ich musste halt dann relativ schnell wirklich lernen, auch selbst auf meinen Körper zu achten und meinen Körper zu schützen, weil sonst hätten die mich halt im Training oder auch in den Spielen danach ja, wenn ich halt dann gegen Ältere gespielt habe, aufgefressen, weil die wollen natürlich auch von einem jungen 16-, 17-Jährigen dann da nicht ja, ausgespielt werden.
Hallo und Glück auf zusammen. Nach einer etwas längeren Pause sind wir endlich wieder zurück. Ich könnte jetzt flachsigerweise sagen, dass es daran gelegen hat, dass wir für unseren heutigen Gast eine lange Reise zurücklegen mussten. Rund 16.000 Kilometer. Aber da muss ich zugeben, leider hätten mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, ziemlich gelogen. Wir haben uns mit Alexander Baumjohann verabredet und das digital. Der Ex-Profi der Königsblauen sitzt schön im sonnigen, frühlingshaften Australien und wir hier im kalten, eisigen Gelsenkirchen. Und ehrlich gesagt, wir hätten gerne noch weitere Stunden mit ihm plaudern können. Als 16-Jähriger bei den Schalkern aus der Jugend hoch und die harte Schule bei den Profis im wahrsten Sinne des Wortes spüren gelernt, nachdem er in einer sehr einseitigen Verhandlung mit Rudi Assauer seine Unterschrift auf das Papier setzen durfte. Der Junge, der auf drei Kontinenten gespielt hat. In Deutschland hat er Pokale und die Meisterschaft geholt, als erster deutscher Profi in Brasilien gekickt, dann nach Australien gegangen, um dort auch nochmal Meister zu werden. Jetzt will er seine Erfahrungen auf der anderen Seite des Verhandlungstisches einbringen, als Head of Player Management beim australischen Rekordmeister Sydney FC. Alexander Baumjohann.
Ja, Alex, guten Morgen aus Gelsenkirchen. Schön, dass es geklappt hat mit unserem Podcast, dass du dir Zeit für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst. Wir sitzen gerade nicht zusammen, leider nicht zusammen, muss ich sagen. Denn in Gelsenkirchen, als ich hier gerade zur Arbeit ins Büro gefahren bin, Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, Dauerregen, das hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Aber wenn ich deinen Hintergrund hier gerade so sehe, das sieht ein bisschen anders aus. Wo erreichen wir dich gerade?
Genau, ich bin gerade zu Hause. Guten Abend aus Sydney. Wir haben kurz nach 7 bei uns. Ich bin gerade zu Hause rein aus dem Büro. Und vielen Dank erstmal für die Einladung.
Wie sieht das Wetter bei euch aus? Das sieht strahlender Sonnenschein oder blauer Himmel zumindest.
Ja, genau. Also hier ist gerade Frühling. In ein paar Wochen geht der Hochsommer hier los. Also wir haben auf jeden Fall bessere Temperaturen und besseres Wetter, wie es bei euch ist momentan.
Das heißt, der Weihnachtsmann, der kommt ganz schön ins Schwitzen bei euch.
Genau.
Ja, du hast gerade gesagt, guten Abend. Der Zeitunterschied zwischen Gelsenkirchen und Sydney sind 10 Stunden. Hier ist gerade 9 Uhr durch. Ist das so für dich deine klassische Telefonzeit, wenn du mit Familie oder Freunden in Deutschland telefonierst, so kurz nach 7?
Ja, genau. Oder jetzt, wenn 10 Stunden Zeitverschiebung ist, dann auch oft morgens, weil ich stehe meistens gegen 6 Uhr auf und bringe dann morgens die Kinder in die Schule und das ist dann halt die Zeit, wo es bei euch 21, 22 Uhr ist. Und ja, auch gerade jetzt in meinem neuen Job, natürlich viel am Telefon mit Beratern, Vereinen, Spielern in Europa und in Südamerika. Deswegen lebe ich seit 6 Monaten in ja, mehreren verschiedenen Zeitzonen.
Ja, du sprichst es an, neuer Job, denn deine aktive Laufbahn hast du vor einiger Zeit beendet. Spannende Karriere als Spieler hingelegt, darüber sprechen wir gleich noch. Aber du hast ein neues Kapitel aufgeschlagen. Du bist seit einigen Monaten Head of Player Management beim Sydney FC. Sydney FC, der australische Rekordmeister, muss man dazu sagen. Also eine große Nummer in Australien. Was genau steckt denn hinter dieser Stellenbezeichnung, also Head of Player Management? Was können wir uns da vorstellen?
Genau, also erstmal Sydney FC ist der größte Verein hier. Ich habe ja selber auch 2 Jahre für den Verein gespielt, bin mit dem Verein, haben das Double gewonnen, also Meister geworden und das Finale der Playoffs gewonnen. Und 2021 habe ich dann meine Karriere beendet, habe dann in den letzten 2 Jahren ja, viel Zeit damit verbracht, mich weiterzuentwickeln und mich vorzubereiten auf meine zweite Karriere, habe International Sport Management studiert, was ich schon angefangen habe während meiner Karriere, habe das dann abgeschlossen, das Studium. Letztes Jahr habe nebenbei noch mein Zertifikat in Football Management gemacht bei der UEFA und auch viel Zeit damit verbracht, Gespräche zu führen mit Leuten, die halt in dem Gebiet Management und so weiter halt schon viel Erfahrung haben und auch erfolgreiche Jahre hinter sich haben. Und habe dann am 15. Mai, also vor knapp bisschen mehr als 6 Monaten, angefangen als Head of in der Position als Head of Player Management bei Sydney FC. Das ist eine komplett neue Position, die halt für mich kreiert wurde. Also hier in Australien ist die Struktur in den Vereinen halt so, dass du einen Besitzer hast, dann hast du den CEO, also Geschäftsführer, und dann normalerweise den Trainer, also das alte englische Modell. Aber ich bin halt das Bindeglied zwischen der Führungsetage und dem Fußballdepartment. Also eigentlich sehr vergleichbar mit der Sportdirektorenposition in Deutschland. Das heißt halt nur anders hier.
Wie lief das Studium denn ab? Also wie können wir uns das vorstellen? Pauken, du hast gesagt, du hast schon während deiner Karriere angefangen. Also so eine Art duales Studium. Hast du dir das dann abends irgendwie den Stoff reingeprügelt?
Ja, also es war alles komplett online. Es war auch in einer deutschen Uni. Also über 18 Monate war einmal die Woche eine Vorlesung, die war dann meistens halt mitten in der Nacht hier, wurde aber glücklicherweise aufgenommen und ich konnte das dann am nächsten Morgen in Ruhe schauen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich meine, ich habe die Schule damals 2004, als ich Profi geworden bin, auf Schalke mit im Alter von 16 Jahren oder 17 Jahren abgeschlossen und seitdem, wenn ich ehrlich bin, auch nicht mehr gelernt. Deswegen war das natürlich schon erstmal wieder was ganz Neues zu lernen und halt versuchen, diese ganzen Dinge aufzusaugen und so viel wie möglich mitzunehmen. Der Anfang war natürlich nicht einfach, aber dadurch, dass es halt über einen langen Zeitraum ging und sehr intensiv war, habe ich relativ schnell wieder reingefunden und glücklicherweise habe ich alle Prüfungen bestanden und habe das Studium dann letztes Jahr abgeschlossen. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich schon sagen, war es intensiver, als ich letzten Endes mir vorgestellt habe.
Du hast gesagt, du standest in Kontakt mit Leuten, die bereits in diesem Berufszweig sind. Also hast du zum Beispiel Hospitation gemacht oder wie hast du dir dein Netzwerk aufgebaut?
Ich meine, ich habe 18 Jahre Profifußball gespielt auf drei verschiedenen Kontinenten, habe bei, ich glaube, 9 oder 10 Vereinen gespielt, sehr, sehr viele Mitspieler gehabt, die jetzt in Rollen sind als Sportdirektoren, als Trainer und so weiter oder auch Trainer oder Sportdirektoren, unter denen ich halt gearbeitet habe. Und ich habe gerade in den letzten 2 Jahren versucht, das Netzwerk wieder ein bisschen aufzufrischen. Aber ich habe auch einfach Leute kontaktiert, wo ich denke, von denen ich viel lernen kann. Habe mich insofern auch sehr weitergebildet. Ich glaube, studieren ist das eine, aber dann wirklich von Leuten zu lernen, die halt schon den Weg gegangen sind, den ich halt gehen will, ist da, glaube ich, wirklich Gold wert. Und wie du schon angesprochen hast, ich habe auch die Zeit genutzt, um bei einigen Vereinen zu hospitieren. Ich war Anfang des Jahres in Brasilien für 8 Wochen, habe dort bei 4 Vereinen hospitiert, habe bei einem Verein in der MLS hospitiert. Also wirklich versucht, so viel wie möglich mitzunehmen und habe dann für mich persönlich gesehen, dass ich im Mai, also knapp 2 Jahre, nachdem ich halt meine aktive Karriere beendet habe, auch bereit war, meine zweite Karriere im Managementbereich zu starten. Für mich war es immer wichtig, auch nach meiner langen aktiven Karriere erstmal ein bisschen Zeit vom Fußball wegzubekommen, um wirklich Zeit mit der Familie zu verbringen und für mich selber zu realisieren, was ich halt in Zukunft machen möchte. Und die Zeit war halt auch echt, echt Gold wert und ich konnte halt wirklich machen, also Dinge machen, die ich halt während meiner Karriere nicht machen konnte, reisen, meine Kinder zur Schule bringen, also ganz banale Dinge, was ich halt wirklich genossen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass es mir schwerer fallen würde, meine aktive Karriere zu beenden. Natürlich liebe ich den Fußball. Und wenn ich dann am Samstag im Stadion sitze und das Derby verfolge vor über 30.000 Zuschauer hier bei uns im Allianz Stadium, dann habe ich natürlich auch das Gefühl, dass in meinen Beinen ein bisschen kribbelt und ich gerne wieder auf dem Platz stehen würde. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe, seitdem ich meine Karriere beendet habe, wirklich nicht einmal bereut, die Schuhe an den Nagel gehangen zu haben. Und ich bin froh, dass ich den Entschluss getroffen habe und mich darauf vorbereiten konnte, meine zweite Karriere zu starten. Und da genieße ich seit Mitte Mai jeden Tag hier im Büro.
Stark, hört sich gut an. Also auf jeden Fall auch überzeugend. Hast du eigentlich auch so eine Art Abschlussarbeit geschrieben? Und wenn ja, hast du da, was war das für ein Thema?
Genau, also ich musste während des Studiums eine Hausarbeit schreiben. Das war nicht für den Abschluss, das war während des Studiums und das war über das Salary Cap hier bei uns in der A-League.
Klär uns einmal kurz auf für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so wissen.
Ja, hier in Australien ist die Struktur ähnlich wie in der MLS. Also wir operieren hier mit einem Salary Cap. Das heißt, jeder Verein hat gleich viel Geld zur Verfügung, was er halt ausgeben kann für die Gehälter innerhalb des Kaders. Und haben natürlich ein paar Sonderregelungen. Das wird aber jetzt, glaube ich, zu lange dauern, um da zu detailliert reinzugehen. Aber ist relativ ähnlich mit der MLS.
Okay. Also ähnlich wie Messi verdient nicht, wie alle anderen 100.000, der verdient ein paar Euro mehr. Es gibt zwei, drei Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es so, dass das Budget gedeckelt ist und da nicht so ein Manchester City kommt und sagt, wir knallen jetzt alles mit Geld voll und die kleinen Vereine haben da keine Chance. Ne? Ein bisschen mehr sportlicher Wettbewerb.
Ja, genau. Ich meine, City haben wir auch hier, die City Group bei Melbourne, also Melbourne City. Wir müssen auch bei uns in der Liga, aber du hast schon richtig gesagt. Also wir haben diese Saison 2,6 Millionen australische Dollar, das sind ungefähr 1,8 Millionen Euro zur Verfügung für den gesamten Kader, was wir an Gehältern halt ausgeben können, aber dann halt Ausnahmen, dass wir halt vier Spieler außerhalb des Salary Caps noch bezahlen können, die dann halt mehr verdienen können und es ist ein bisschen kompliziert, aber das macht es natürlich ein bisschen ausgeglichener und ist auf jeden Fall super interessant.
Als du noch Fußballprofi warst, kann ich mir vorstellen, dass so Torabschlüsse und Dribblingübungen und Abschlussspiele dir am meisten Spaß gemacht haben in der Trainingsarbeit. Was macht dir jetzt am meisten Spaß in deinem neuen Job?
Das längerfristige Plan. Also natürlich habe ich auch irgendwann mal überlegt, Trainer zu werden. Aber der Gedanke ist relativ schnell verloschen. Also ich denke, eine meiner größten Stärken oder vielleicht meine größte Stärke ist, längerfristig zu planen und was aufzubauen. Deswegen ist die jetzige Position und der jetzige Verein auch auf jeden Fall optimal für mich, weil hier in Australien haben wir halt generell sehr, sehr viel Potenzial im Fußball. Ich meine, Fußball ist halt immer noch Sportart Nummer 3 bis 4, also Rugby und AFL, also Australian Football und Cricket ist immer noch vor Fußball, aber wir haben mit 2,3 Partizipanten in Australien, also das sind bei 26 Millionen 10%, die halt Fußball spielen und das Fußballfieber ist auf jeden Fall da, auch gerade jetzt mit der Frauen-WM, die jetzt vor kurzem hier gespielt wurde und auch das gute Abschneiden der australischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar, merke ich halt jetzt in den 5 Jahren, in denen ich hier bin, dass Fußball halt mehr und mehr im Kommen ist und auch gerade in der A-League und bei uns im Verein ist halt unendlich viel Potenzial da, wirklich durch gute Arbeit was sehr Gutes aufzubauen. In der MLS sieht man das ja auch, dass in Amerika vor 12, 13 Jahren es auch noch nicht so ein Boom war, wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass wir ähnliches Potenzial hier haben. Auf jeden Fall nicht in dieser Größenordnung, weil in Amerika halt viel, viel mehr Menschen leben und auch viel mehr Geld im Umlauf ist. Aber ich glaube, dass wir so eine Light-MLS hier aufbauen können. Und hier steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial im Fußball und in der Liga.
Du hast gerade davon gesprochen, dass Trainer wahrscheinlich nicht so irgendetwas für dich ist. Warum?
Also zum einen, weil ich, wie ich gerade schon gesagt habe, meine Stärken schon sehe, längerfristig halt zu planen und halt auch was aufzubauen. Und ich glaube, wenn man dann halt im Management ist als Sportdirektor, hat man da schon ein bisschen mehr Einfluss, wie jetzt nur als Trainer. Also da geht es auch für mich um Infrastruktur, Akademie, bei uns jetzt auch zum Beispiel die Frauenmannschaft, die Philosophie. Wir sind gerade dabei, eine komplett neue Philosophie innerhalb des Vereins aufzubauen, wo wir halt wirklich sagen, okay, wir wollen jetzt in Richtung ja, Nachwuchsarbeit gehen, wo wir wirklich unsere jungen Spieler aus der Akademie priorisieren wollen und davon wegkommen, halt ja, Geld auszugeben oder Geld zu verbrennen für Spieler, die wir halt verpflichten, die keinen Mehrwert mitbringen. Und all diese Geschichten, da steckst du ja normalerweise als Trainer nicht richtig mit drin. Also als Trainer hast du das Tagesgeschäft, wo du die Mannschaft dann fürs Wochenende vorbereiten musst. Und als Trainer ist natürlich das Leben auch ja, in dem Job schon eher ein bisschen kurzlebiger, als halt jetzt als Sportdirektor ist. Also nicht hier bei uns. Also wir hatten jetzt einen Trainer, der 19 Jahre im Verein war. Also erst als Spieler, dann als Jugendtrainer, dann Co-Trainer und dann Cheftrainer für 6 Jahre. Aber wir mussten auch leider vor gut 2, 3 Wochen die Reißleine ziehen, haben den Trainer entlassen und haben jetzt einen neuen Trainer seit 3 Wochen, was ja auch ab und zu dann der richtige Schritt ist, um dann halt mal wieder frischen Wind reinzubringen.
Oh, da kann ich mir aber vorstellen, dass das ja so als einer der ersten Amtshandlungen auch nicht wirklich schön war, oder? Sind das auch so die größten Herausforderungen in deinem Job?
Natürlich nicht schön, zumal es halt auch ein Trainer war, unter dem ich selbst noch gespielt habe und wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Aber letzten Endes bin ich halt ja ein Fan davon zu sagen, wenn man halt sieht, dass es nicht sich in die richtige Richtung entwickelt, muss man sich halt trennen. Und nach so langer Zeit hier bei dem Verein, die letzten beiden Jahre, waren halt auch nicht erfolgreich. Also vorletzte Saison nur Achter geworden, nicht mehr für die Finals qualifiziert. Letztes Jahr mit Ach und Krach Fünfter geworden und dann im Halbfinale gegen Melbourne City 4-0 verloren. Also es war halt auch alles unter den Ansprüchen und dann muss man halt die Entscheidung treffen. Aber was ich halt gelernt habe in meiner kurzen Zeit oder auch in den Gesprächen und sowas mit Leuten, die halt Erfahrung haben, ist, dass man keine Emotionen reinlegen sollte in solche Entscheidungen und wirklich schauen, was am besten ist für den Verein.
Ja, Trainer ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ein alter Kumpel von dir, Tim Hoogland, mit dem haben wir ja auch schon im Podcast gesprochen, hat auch in Australien gespielt, ist mittlerweile Co-Trainer unserer U19. Hugi war vor einigen Jahren hier zu Gast, ich glaube vor 3 Jahren bei uns im Podcast. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Habt ihr damals eigentlich noch gegeneinander gespielt? Ich glaube, er hat in Melbourne auch gespielt und wenn ich da richtig informiert bin, ist das auch so das größte Spiel in Australien, ne? Sydney gegen Melbourne, also das Derby oder der Klassiker da?
Ja, das war vor 4 Jahren, glaube ich. Ich glaube 2019 oder 2020, wo Hoogie hier war bei Melbourne Victory. Und Melbourne Victory und Sydney FC sind die beiden Vereine mit den meisten Titeln und den meisten Fans und so weiter. Deswegen sind das halt schon immer brisante Spiele. Damals haben wir aber Hoogies Mannschaft, ich glaube, dreimal weggefegt vom Platz in der Saison und Hoogi hat sogar eine rote Karte gegen uns bekommen, wenn ich mich richtig erinnere, bei einem der Spiele. Aber mit Hoogi habe ich immer noch Kontakt. Wir schreiben ab und zu. Ja, damals ja in meiner ersten Zeit auf Schalke zusammengespielt, in meiner zweiten Zeit auch noch und sind sehr gut befreundet. Deswegen freut es mich auch, dass er jetzt dort bei Schalke tätig ist in der U19 und ja, bei ihm ist es halt andersrum. Er sieht sich halt als Trainer und ich glaube, dass er da auch Riesenpotenzial hat, um eine gute Karriere hinzulegen.
Ja, wir treffen Hogi hier häufiger auf dem Vereinsgelände, haben ihm erzählt, dass wir dich im Podcast zu Gast haben. Da kam ein Lächeln in sein Gesicht und er hat uns auch eine kleine Nachricht für dich aufgenommen. Die spiele ich jetzt einfach mal ab.
Hi, Bomi Mates. How are you going? Ich bin Zogi. Hi, wie geht's dir? Ich hoffe doch alles gut und du und deine Familie, ihr genießt das Leben in Australien. In vollen Zügen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Schalke-Podcast. Und als ich gefragt wurde, ob ich nicht noch was dazu beisteuern möchte, weil mir das natürlich schon anliegen. Aus dem einfachen Grunde, es ist wirklich, wirklich schon 19 Jahre her, dass wir beide 2004 unseren ersten Profivertrag beim FC Schalke unterschrieben haben. 19 Jahre. Damals noch mit Manager Rudi Assauer und Cheftrainer Jupp Heynckes. Ja, 19 Jahre, in denen wir so viel erleben durften und wo uns der Fußball auch nach Australien gebracht hat. Du lebst immer noch dort. Ich hatte das Vergnügen und die Freude, auch ein Jahr in Melbourne zu leben und dort Fußball zu spielen. Deshalb weiß ich nur zu gut, wie cool und schön das Leben in Australien ist. Aber trotzdem habe ich eine Frage. Gibt es irgendetwas, was du so dermaßen an Deutschland vermisst, was du am liebsten auch täglich in Australien hättest? Also, bin gespannt auf deine Antwort. Dir noch ganz viel Spaß, deiner Familie und dir alles Liebe und Gute natürlich und beruflich beim Sydney FC auch den größtmöglichen Erfolg. Alles Liebe, ciao, ciao, der Hogi.
Puh, was ich hier jeden Tag vermisse, ich hätte eigentlich gesagt meine Familie, aber ich habe meinen Bruder jetzt auch nach Australien geholt, also der lebt jetzt seit knapp einem Jahr hier. Von daher ist es eigentlich ab und zu vielleicht schon das etwas kältere Wetter. Im Sommer kann es halt hier schon echt brutal heiß werden und ich liebe das auch, dann ab und zu mal an den Strand zu gehen, aber ab und zu kälteres Wetter und ein bisschen Schnee. Also es wäre schon zur Abwechslung, ich meine, das könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht verstehen, weil ihr das ja andauernd habt, also schlechtes und kaltes Wetter, aber das ist halt schon was, wo ich sage, okay, ab und zu, wenn ich es mir wünschen könnte, einen Tag in der Woche etwas kälter zu haben, dann wäre es, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde.
Spannende Antwort, wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, die Trainingsplätze sind verregnet, aber gut, für einen Tag die Woche würde ich dann deinen Sommer da hinten nehmen.
Genau. Ja, können wir
klingt
tauschen.
Das gut. Ja, Hogi hat es gerade angesprochen. Ihr seid beide ganz früh Profi geworden. Hogi ist 2 Jahre älter als du. Du bist als 16-Jähriger schon. Also du warst noch B-Jugendspieler und bist schon oben bei den Profis dabei gewesen. Was hast du für Erinnerungen an die Zeit? Also heute ist es ja halbwegs normal, dass jüngere Spieler oben dabei sind. Also auch nicht die Regel, aber schon häufiger. Aber damals so ein 16-Jähriger oben bei den Profis, das also, gab es ja eigentlich so gut wie gar nicht.
Ja klar, das war ja schon damals echt was ganz Besonderes. Du hast es jetzt schon angesprochen. Wenn Leute mich fragen, was so die schönste Zeit meiner Karriere war oder woran ich am liebsten zurückdenke, würde ich schon sagen, dass diese Zeit war, auch gerade für mich. Ich bin als 12-Jähriger zu Schalke gekommen im Januar und habe dann in der U13 gespielt, in der U15. Und bin dann hoch in die U17 und in meinem zweiten U17-Jahr als 16-Jähriger habe ich dann wahrscheinlich meine beste Saison gehabt. Habe dann zwischendurch auch mal bei der A-Jugend, also bei der U19 ausgeholfen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben mit der U17 samstags gespielt, zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, auf dem Nebenplatz der Glückaufkampfbahn, haben, glaube ich, 4 oder 5-0 gewonnen. Ich habe 2 Tore und 2 Vorlagen, soweit ich mich erinnere. Und dann nach dem Spiel hat Manni Dubski zu mir gesagt, dass ich am Sonntag zur A-Jugend, also zur U19 bei Norbert Elgert, auf der Bank sitze, gegen Borussia Mönchengladbach auswärts. Ich glaube, Borussia Mönchengladbach war sogar Tabellenführer und habe Samstag halt das volle Spiel bei der U17 gespielt und bin dann halt mit der U19 zum Auswärtsspiel nach Gladbach gefahren. Und dann, als ich die Aufstellung sah in der Kabine, habe ich auf einmal von Anfang an gespielt. Und habe dann in dem Spiel, wir haben 3-0 gewonnen, ich habe alle 3 Tore geschossen, also ein Hattrick. Und ich glaube, das war so der Moment oder das Wochenende, wo ich zum ersten Mal wirklich dann ja auf dem Radar gelandet bin, auch bei den Profis. Also ich war dann mal 16 und habe dann danach noch die Woche später bei der U19 gespielt. Ich glaube, gegen Wattenscheid, so war das in der Glückaufkampfbahn, habe ich auch getroffen. Und das war so relativ Ende des Jahres, ich glaube November oder Anfang Dezember. Und dann hat Manni Dubski mir halt schon gesagt, dass ich irgendwann in nächster Zeit mal bei den Profis beim Training dabei sein sollte. Und habe dann irgendwann, ich glaube, 2. oder 3. Januar, einen Tag vorm Trainingsauftakt bei den Profis, einen Anruf bekommen von Manni, der ja, wie jeder weiß, mein größter Förderer war und dem ich ja sehr, sehr viel zu verdanken habe, dass ich so eine Karriere hingelegt habe. Und hat mich dann angerufen und gesagt, ja, es ist soweit, du sollst morgen bei den Profis mittrainieren, beim Trainingsauftakt. Und ja, da konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Also ich habe nicht ein Auge zugedrückt, die ganze Nacht wach und bin dann halt am nächsten Tag hoch bei den Profis in die Kabine unter Jupp Heynckes und Spieler dabei wie Jörg Böhme, Ebbe Sand, Viktor Agali, Thomas Waldoch, Thomas Heito, Frank Rost, Dario Rodriguez. Also das war ja damals, dass wir oder Schalke hinter Bayern ganz klar die Nummer 2 in Deutschland waren, auch um die Meisterschaft gekämpft hat. Und habe dann dort bei den Profis mittrainiert. Dann kann ich mich noch erinnern, haben wir danach Essen gehabt im Schalker. Den gibt es ja auch noch wahrscheinlich, oder? Das Restaurant. Ja. Genau, haben wir dann Mittagessen gehabt. Und dann sind halt die Spieler alle rausgegangen aus dem Restaurant nach Hause. Und ich bin dann halt bei Eddie Achterberg vorbeigegangen und habe gefragt, ob ich morgen wiederkommen kann. Hat er gesagt, ja, von jetzt bist du immer hier. Und dann hat der Verein mir ein paar Tage später einen Profivertrag angeboten. Das Problem war, damals waren die Regeln halt noch so, dass du als U17-Spieler noch nicht spielberechtigt warst für die Profis. Also nicht wie heute, wo du auch mit als 16-Jähriger schon spielen kannst. Damals ging es halt wirklich nach Altersstufe der Jugendmannschaften. Also du musstest halt U19-Spieler sein, damit du halt für die Bundesliga spielberechtigt warst. Deswegen durfte ich halt nur trainieren bei den Profis und war dann ab dem 1. Juli 2004 offiziell im Profikader dabei.
Ja, krasse Geschichte. Was hat das damals mit dir gemacht? Du hast die Spieler aufgezählt und heute ist es ja fast schon normal, wenn 16-, 17-Jährige mittrainieren im Profikader. Aber ehrlicherweise damals zu der Zeit noch nicht so wirklich, ne? Das war eher dann die Seltenheit. Haben die Spieler dich akzeptiert oder musstest du da mehr beißen? Musstest du da mehr bringen? Wie hast du dich gefühlt?
Ja, es ist natürlich eine komplett andere Zeit gewesen. Damals als junger Spieler hattest du es natürlich viel, viel schwerer als heutzutage. Heutzutage ist es halt so, dass junge Spieler auch von allen Seiten natürlich beschützt werden. Es gibt Social Media und so weiter. Aber damals war es halt komplett anders. Ich meine, die Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, die waren halt alle schon Anfang 30 und älter, Nationalspieler und so weiter. Und da konntest du dir als junger Spieler es nicht erlauben, respektlos zu sein oder Widerworte zu geben. Und ich glaube, den Respekt habe ich mir halt verschafft durch meine Leistungen im Training. Und als die Spieler dann gesehen haben, dass ich kicken kann, hatte ich schon die meisten Spieler auf meiner Seite. Die haben mich dann auch unter ihre Fittiche genommen. Ich habe Ahmed Altıntop vergessen, der war selber damals noch ein junger Spieler, der sich halt von Anfang an echt sehr viel um mich gekümmert hat. Kobi Aschwili, also viele dabei noch, mit denen ich auch jetzt noch sehr guten Kontakt habe. Ich glaube, als Spieler kann man sich den Respekt am besten verschaffen durch gute Leistungen auf dem Platz. Und das war bei mir damals, glaube ich, schon der Fall. Und gerade als 16-Jähriger dort dann halt im Training mitzuhalten und nicht großartig aus der Reihe zu tanzen. Ich glaube, das war halt schon was Besonderes für jemanden in meinem Alter.
Du hast Hamid angesprochen und Levo, also Kobayashvili. Waren das deine Ansprechpartner oder gab es da ein paar mehr? Was haben die Tipps gegeben nach dem Motto, ey, ganz ehrlich, also Frank Rost solltest du nicht tunneln, der grätscht dich dann nachher um im Kreis? Oder,
Genau. Das auch ab und zu dann mal passiert. Also Frank Rost kann ich mich dran noch erinnern. Wir haben dann so Spiele gespielt, 5 gegen 5, und dann habe ich ihn, glaube ich, mal getunnelt, den Ball an ihm vorbeigelegt, und der kam dann von hinten und hat mich dann umgegrätscht und sowas. Aber hat auch keiner was gesagt, also nicht mal der Trainer hat Foul gegeben. Damit musstest du einfach als junger Spieler leben und hast dann halt auch daraus gelernt. Und ich musste halt dann relativ schnell lernen, auch selbst auf meinen Körper zu achten und meinen Körper zu schützen, weil sonst hätten die mich halt im Training oder auch in den Spielen danach ja wenn ich halt dann gegen Ältere gespielt habe, aufgefressen, weil die wollen natürlich auch von einem jungen 16-, 17-Jährigen dann da nicht ausgespielt werden und so weiter. Aber ich hatte wirklich schon viele der älteren Spieler, Azar war damals auch schon da, die mir sehr viele Tipps gegeben haben, aber gerade mit den etwas Jüngeren, also Hamid war ja noch jünger, Azar war, glaube ich, 20, Kobi war Mitte 20, also die Uruguayer, Dario und Gustavo. Ich hatte eigentlich mit allen guten Kontakt und dann 6 Monate später kamen dann die Brasilianer dazu, Marcelo, Lincoln, Ailton, Rafinha dann ein bisschen später. Also es gab schon viele, die mich halt dort unterstützt haben und ja, dafür bin ich halt auch immer sehr dankbar gewesen, dass die älteren Spieler mich dann halt so gut integriert haben.
Du hast gerade beiläufig die Geschichte erzählt mit dem Vertrag, dass du ihn unterschrieben hast. Weih uns mal ein, wie lief das damals ab? Also kam Rudi einfach und hat gesagt, so Junge, du bist gut, jetzt komm mal zu mir ins Büro? Oder war das vorher abgesprochen? Hattest du einen Berater? Nee, gar nicht, ne? Du warst, glaube ich, mit deinen Eltern da.
Ja, genau. Also damals war das ja so, wir hatten alle 6 Monate mussten wir, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, aber irgendwo an der Geschäftsstelle war so ein größerer Raum. Also ich glaube, wo noch die alte Geschäftsstelle war, gegenüber vom Fanshop mit allen Jugendspielern. Dann hat Rudi Assauer dann halt vor uns gestanden, hat uns gesagt, wenn irgendein Berater hier das Trainingsgelände betritt, ich stehe hier oben in meinem Büro mit einem Scharfschützengewehr und dann knall ich den ab. Also dass niemand einen Berater haben darf, und es waren ja eh andere Zeiten damals, also es hatte auch niemanden Berater und wäre auch jemals auf die Idee gekommen, halt einen Berater zu haben, und das war für mich halt nie irgendwie eine Frage, ob ich den einen Berater engagiere, und ich habe dann halt, keine Ahnung, 2-3 Mal bei den Profis mittrainiert, dann hat irgendwann, glaube ich, Jupp Heynckes gesagt, ich soll oben zu Rudi Assauer ins Büro mit meinen Eltern. Und dann bin ich halt rein und habe ein bisschen gesprochen. Er hat halt den Vertrag dort. Und ja, ich habe dann einfach auch gar nicht großartig geschaut, was dann die Beträge sind. Ich habe den Vertrag einfach unterschrieben, weil ich so dankbar war, einen Vertrag für Schalke unterschreiben zu dürfen, wovon ich halt immer geträumt habe. Also ist halt wirklich so gewesen, dass wenn ich habe in Waldrop gewohnt, und wenn ich zum Training gefahren bin, auch schon als 13-, 14-, 15-Jähriger, und ich habe aus der Ferne schon auf der A2 die Flutlichtmasten gesehen vom Parkstadion, dass ich schon Gänsehaut bekommen habe, und wenn ich dann, bin ich nach dem Training oder so immer am Trainingsplatz der Profis geblieben, habe Training geschaut, habe dann versucht, die Spieler die Hände zu schütteln oder abzuklatschen, und dann Balljunge im Parkstadion und sowas, also Profi auf Schalke zu werden, war immer mein Traum, und von daher wäre ich niemals auf die Idee gekommen, auch nur darüber nachzudenken, um irgendwas zu schachern oder einen Berater einzustellen oder so. Ich habe einfach den Vertrag unterschrieben. Es war damals ein 6-Jahres-Vertrag. Also die haben mich schon da ein bisschen über den Tisch gezogen. Aber das war mir komplett egal. Also ich war einfach nur glücklich, dass ich diese Chance hatte, und unendlich dankbar. Und also es war alles komplett ohne Berater, nur mit meinen Eltern. Und die hatten auch keine Ahnung, was im Fußballgeschäft so abgeht.
Ja, krasse Geschichte. Rudi Assauer, von dem du gerade gesprochen hast, der hat dich da auch damals als Jahrhunderttalent angepriesen. Hat sogar so ein bisschen Name-Dropping betrieben, hat so gesagt, es könnte der nächste Michael Ballack sein. Wie bist du damit umgegangen? War das Druck, war das Last? War das eher für dich, dass es dein Selbstbewusstsein gesteigert hat, dass Leute an dich glauben?
Habe ich damals eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Ich meine, damals gab es ja nicht großartig Social Media, es gab ich kann mich daran erinnern, dass damals schon Internet gab, also zumindest nicht so, wie es heute ist, und von daher war das für mich nie großartig ein Thema. Natürlich wusste ich, dass der Manager mich halt große Stücke auf mich hielt, und ich hatte natürlich das Ziel, dann auch auf Schalke relativ schnell in die erste Mannschaft durchzubrechen und dort halt den Durchbruch zu schaffen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass das Schalke von damals halt schon ein anderes Schalke ist, als es jetzt ist, oder was es vor selbst 10, 12, 13 Jahren war. Ich meine, damals war Schalke in zwischen 2000 und 2010 eigentlich. In der ganzen Dekade war Schalke eigentlich immer mit Bayern ganz oben mit dabei. Also wirklich 20 Spieler, die irgendwo Nationalspieler waren. Und da war es auch nicht einfach, in die erste Mannschaft reinzubrechen. Gerade halt auch als Offensivspieler. Natürlich haben es Spieler wie Christian Panda als linker Verteidiger dann schon geschafft. Aber für mich war es, glaube ich, auch ein bisschen unglücklich, dass halt viel Konkurrenz dort war, auch gerade im offensiven Mittelfeld. Und dann Jupp Heynckes, der ja mein größter Förderer im Profibereich war, nachdem ich halt Manny Dubski hatte in der Jugend und dann Jupp Heynckes bei den Profis. Der wurde dann auch, ich glaube, nach 4 oder 5 Spieltagen in meiner ersten Saison dann 2004, 2005 entlassen. Und dann kam Ralf Rangnick, der dann erstmal auf ältere Spieler gesetzt hat, was auch okay war. Ich brauchte halt ein bisschen länger und leider lief es nicht so wie geplant. Und ich musste dann den Weg über Borussia Mönchengladbach gehen, um dann halt dort wirklich den Durchbruch zu schaffen.
Dann kommen wir jetzt zu den Fanfragen und einige Themen davon hast du schon angeschnitten. Du hast viele tolle Spiele hier erlebt. Es geht um ehemalige Mitspieler, um Trainer in deiner Karriere. Die erste Frage kommt von Manuela und sie fragt, was war dein schönstes Spiel im Schalke-Trikot, also als Profi? Also von den Jugendspielen, von denen du gerade schon erzählt hast, kann ich mir vorstellen, dass das Erinnerungen fürs Leben sind. Aber als Profi hast du ja auch das eine oder andere Spiel hier erlebt, was heute noch denkwürdig ist.
Ja, natürlich das Spiel in Mailand. 5-2 in Mailand zu gewinnen gegen den amtierenden Champions-League-Sieger, wo uns keiner auf dem Zettel hatte und wir nach 15 Sekunden 1-0 zurückliegen. Also das war, glaube ich, nicht nur mein bestes Spiel, also nicht persönlich, also generell halt das beste Spiel, in dem ich hier gespielt habe, für Schalke, sondern auch in meiner ganzen Karriere, weil einfach die ganzen Umstände, ich weiß noch, wir haben gegen Valencia, glaube ich, gewonnen im Achtelfinale und dann bei der Auslosung haben alle in Mailand gejubelt, dass sie halt gegen uns spielen. Die haben ja vorher auch, glaube ich, in der Achtelfinale Bayern rausgeschmissen. Ja. Und dann sind wir halt dorthin gefahren und haben die dann wirklich an die Wand gespielt. Also wir hätten, glaube ich, auch 8 oder 9-2 gewinnen können. Ich glaube, noch zweimal den Pfosten getroffen und so weiter. Also das war halt wirklich schon ein Spiel, das ich nie vergessen werde. Und auch das Spiel im Rückspiel war auch gut, wo wir auch dann nochmal gewonnen haben, 2-1. Also diese beiden Spiele, aber besonders das Spiel im San Siro, auch gerade mit so vielen Fans aus Gelsenkirchen und mit der Vergangenheit dort, also mit dem UEFA Cup Sieg 97. Also ich glaube, wirklich solche Geschichten schreibt nur der Fußball, dass wir dann halt genau dort auch nochmal so ein Spiel abliefern.
Ja, vor allen Dingen, du sagst es, nach ein paar Sekunden stand es 1-0 für Inter. Ich glaube, es war Stankovic fast von der Mittellinie. Ja, genau. Manu Neuer hat den Ball geklärt und jeder dachte, okay, die haben jetzt im Achtelfinale Bayern rausgehauen. Jetzt führen sie 1-0 gegen Schalke, das wird eine klare Kiste und am Ende 5-2 und du sagst es, ihr hättet noch höher gewinnen können. Es war ja auch keine einfache Zeit. Ralf Rangnick hatte gerade als Trainer übernommen von Felix Magath. Das war, glaube ich, ein 38-Mann-Kader. Da ist man gependelt zwischen Startelf, Tribüne, mal U23. Ich glaube, du hattest 2-3 Wochen vorher noch U23 trainiert.
Ja, wir haben, genau, das war ja unter Magath noch und ich war dann in der U23, dann kam Rangnick. Das erste Spiel unter Rangnick gegen St. Pauli auswärts haben wir gewonnen und 3 Tage später dann das Spiel in Mailand. Also es war Ralf Rangnicks zweites Spiel in seiner zweiten Amtszeit auf Schalke. Und ja, also wie schon gesagt, die ganzen Umstände hat es halt echt besonders gemacht. Und das Spiel werde ich auf gar keinen Fall vergessen.
Ich werde nie vergessen, wie du gesagt hast nach dem Spiel, ich glaube zusammen mit Hans Sapai, das war nicht schlecht für Regionalliga, oder?
Ja, daran kann ich mich nicht erinnern, aber das hat wahrscheinlich Hans gesagt.
Ja. JJ möchte wissen, hast du noch Kontakt zu einigen Mitspielern? Bogi hast du bereits erwähnt.
Ja, zu vielen. Also mit Christian Panda bin ich sehr gut befreundet. Also jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Wir stehen im regelmäßigen Kontakt an all die, die ich vorhin angesprochen habe, Hamid Altintop, Kobi, Manuel Neuer, Lincoln, Bordon, Rafinha, Dario Rodriguez, der jetzt auch Cheftrainer ist, wurde leider rausgeschmissen vor 2 Wochen bei Peñarol, Gustavo Varela, also ich würde sagen, wahrscheinlich mit 70-80% der Spieler, mit denen ich auf Schalke zusammengespielt habe, habe ich noch Kontakt.
Das ist aber krass, weil viele Profis natürlich auch sagen, boah, so Kontakt halten mit vielen, wenn du dann die Mannschaft wechselst, dann behältst du eigentlich irgendwie nur noch so ein oder zwei Dicke und du hast jetzt relativ viele.
Genau, aber das liegt daran, was ich ja vorhin schon angesprochen habe. Natürlich habe ich nicht den Kontakt gehabt während meiner ganzen Karriere, aber dadurch, dass ich auch jetzt in den letzten 2 Jahren wirklich sehr viel Networking betrieben habe und versucht habe, mit vielen Ex-Mitspielern und Weggefährten halt in Kontakt zu treten, habe ich da halt wirklich versucht, den Kontakt wieder so ein bisschen aufzufrischen zu vielen. Mit einigen habe ich ja auch danach zusammengespielt, mit Kobi zum Beispiel habe ich ja in Berlin noch gespielt, im Hogi habe ich hier gesehen, mit Asa habe ich noch ab und zu Kontakt, Christopher Heimeroth, mit dem ich auch in Gladbach zusammengespielt habe. Also man läuft sich ja immer irgendwie über den Weg und von daher habe ich gerade in den letzten 2 Jahren versucht, da die Kontakte wieder ein bisschen aufzufrischen.
Ja, Christian Panda war auch schon bei uns zu Gast. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Die nächste Frage kommt von Torben. Wer war der wichtigste Trainer in deiner Karriere? Da hast du gerade schon 2 genannt mit Manni Dubski in der U17, Jupp Heynckes bei den Profis. Trifft's das?
Ja, ich würde schon sagen, die beiden. Weil Manni Dubski hat mich halt wirklich das machen lassen, was mich ausgezeichnet hat, einfach Fußball zu spielen. Auch gerade für einen 15- oder 16-Jährigen, wie ich damals war in der U17, ist es, glaube ich, wichtig, da jemanden zu haben, auch gerade als Offensivspieler, der einem das Vertrauen schenkt. Und das hat Manni zu 100% getan. Deswegen bin ich mir 100%ig sicher, ohne Manni Dubski, wenn ich ihn nicht gehabt hätte in der U17, dann hätte ich, glaube ich, nicht so schnell Fuß gefasst im Profifußball. Und dann natürlich Jupp Heynckes, der erste Trainer war, der mich zum Profi gemacht hat, mit dem ich natürlich auch danach noch in München-Gladbach zusammengearbeitet habe und auch seitdem immer noch Kontakt habe und eigentlich durch meine ganze Karriere wirklich einer meiner größten Mentoren gewesen ist und ich ihn halt viel um Rat gebeten habe. Und die beiden Trainer waren mit die wichtigsten Personen in meiner Fußballkarriere.
4. Frage und damit letzte. Mona fragt, zum Kader der Schalker Frauenmannschaft zählt eine Franziska Baumjohann. Ist das deine Schwester?
Nee, ist meine Cousine. Sie hat schon klein angefangen, Fußball zu spielen. Vor einem Jahr oder sowas ist sie dann zu Schalke gekommen. War das schon ein bisschen länger vielleicht sogar. Und freut mich auf jeden Fall, dass da noch ein weiteres Familienmitglied, ein weiterer Baumjohann bei Schalke momentan im Rhein steht.
Dann kriegt er ja fast einen eigenen Stammbaum.
Naja, dann vielleicht folgt er ja noch ein oder andere in der Zukunft.
Das liegt an euch.
Ja, Alex, du hast es gerade schon gesagt, du hast in Deutschland nicht für Schalke gespielt, sondern auch für Borussia Mönchengladbach, Bayern München, Kaiserslautern und Hertha. Und von Hertha bist du dann 2017 nach Brasilien gewechselt. Ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus zu Coritiba. Wie kam es denn dazu? Also es ist ja eher ein ungewöhnlicher Wechsel.
Ja, ich war ja damals 30 und habe 13 oder 14 Jahre Bundesliga gespielt bei 5 Vereinen, also Schalke, Bayern, Mönchengladbach, Hertha und Kaiserslautern. Und ich hatte immer das Ziel und den Traum, auch im Ausland zu spielen und habe dann, nachdem mein Vertrag bei Hertha ausgelaufen ist, schon gesagt, okay, ich bin 30, das ist der richtige Moment, den Schritt halt zu wagen. Es gab dann auch einige konkrete Anfragen aus anderen Ländern, aber wie jeder weiß, ist meine Frau aus Brasilien. Ich habe ganz, ganz enge Beziehungen zu Brasilien. Ich spreche die Sprache, ich kenne die Mentalität. Wir haben dort eine Wohnung, seitdem ich mit meiner Frau verheiratet bin. Seit 2007 sind wir mindestens einmal, meistens auch zweimal im Jahr in Brasilien gewesen. Und der brasilianische Fußball hat mich schon immer begeistert und die Leidenschaft dort. Ich wollte das halt schon immer mal ja auch auf dem Platz miterleben. Deswegen, als dann ja der Anruf kam von meinem Ex-Mitspieler und Freund Lincoln, der ja mittlerweile Spielerberater ist und mir halt gesagt hat, dass es einige Vereine gibt, mit denen er gesprochen hat, die halt Interesse haben, mich zu verpflichten, war das für mich auf jeden Fall was, wo ich sage, okay, da muss ich nicht zweimal überlegen. Und ja, dann habe ich den Schritt gewagt und bin im Juli 2017 zu Curitiba gewechselt.
Wie war das Leben in Brasilien? Was hat dich da so am meisten überrascht? Wobei du sagst, ihr seid regelmäßig da gewesen, also es war jetzt nicht ein komplett neues Land.
Nee, ich kenne das Land, ich kenne die Leute, ich kenne die Mentalität. Aber ich muss sagen, dort zu leben über einen längeren Zeitraum ist halt schon nicht einfach. Also auch gerade als Fußballer, du musst halt Security haben, dein Auto muss cool sicher sein. Die Kinder sind zu einer Schule gegangen, wo halt ja, Security mit Maschinengewehren davor standen. Unsere Wohnungen, dieser Komplex, wo wir gelebt haben, wurde 24 Stunden am Tag bewacht. Du konntest dich halt nicht frei auf der Straße bewegen mit einer Uhr oder mit dem Handy oder was weiß ich. Also von daher, ja, zum Leben ist halt wirklich schon nicht einfach, auch gerade für jemanden, der sein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt hat, obwohl ich das Land ja kenne. Deswegen ist mir in der Zeit auch klar geworden, dass ich mir nicht vorstellen kann, irgendwann mal auf Dauer oder längerfristig in Brasilien zu leben. Auch wenn wir dort die Familie meiner Frau haben und ich Brasilien liebe und auch wirklich, ich war jetzt dieses Jahr dort, ich war letztes Jahr wieder dort, gerne da bin, aber gerade mit Familie und mit Kindern, ja, ist es halt nicht für mich, weil du musst halt wirklich immer links und rechts schauen, muss halt immer aufmerksam sein. Und ja, als ich dann nach dem Jahr in Brasilien nach Australien gekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin, glaube ich, nachts um 3 Uhr im Hotel angekommen hier in Sydney, habe dann eine Stunde geschlafen und bin um 4:30 morgens einfach raus und bin dann 2 Stunden spazieren gegangen und ich habe mich so frei gefühlt. Das war ein unbeschreibliches Gefühl, weil es halt Dinge waren, die ich in Brasilien in dem Jahr, wo ich dort gespielt habe, gar nicht machen konnte.
Ja, schon krass, dass man so die Kleinigkeiten dann viel mehr zu schätzen weiß, die man hat. Ja. Lass uns noch kurz in Brasilien bleiben. Wie bist du als Deutscher denn da aufgenommen worden? Also ich habe wirklich lange überlegt, mir fällt jetzt zumindest in den letzten 20 Jahren kein deutscher Spieler ein, der nach Brasilien gewechselt ist. Also dass Brasilianer in die Bundesliga kommen, ist ja gang und gäbe, aber ein Deutscher in Brasilien würde mir jetzt spontan nicht einfallen.
Ich war der erste Deutsche, der in der brasilianischen Liga gespielt hat, der erste Deutsche, natürlich dann auch, der Tor erzielt hat und so weiter. Also von daher war das schon was Besonderes. Und ich glaube, die Leute dort waren echt sehr überrascht. Ich habe meine Pressekonferenz bei meiner Ankunft dann vor, keine Ahnung, 50 Journalisten auf Portugiesisch gegeben. Natürlich hat die Sprache dann auch geholfen und ich war direkt auch innerhalb der Mannschaft dann akzeptiert. Ja, ich meine, es war 2017, 3 Jahre zuvor, hat Deutschland den Weltmeistertitel geholt in Brasilien. Deswegen war der Respekt generell vor dem deutschen Fußball und vor Deutschen schon da, auch gerade nach dem 7-1 gegen die brasilianische Nationalmannschaft. Und da gab es keinerlei Probleme. Aber trotzdem muss ich sagen, ist es für einen Ausländer in Brasilien halt auch schon nicht einfach, weil auch gerade in Brasilien viele Dinge nicht so sauber abgehen und dann Dinge gedreht werden zwischen Beratern und Trainern und Spielern und so weiter. Also ist halt schon kein einfaches Pflaster, auch gerade für Ausländer. Aber ich hatte dort eine super Zeit, leider ein bisschen von Verletzungen geprägt, aber ja, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und hat riesen Spaß gemacht. Ich bin froh, dass es vor Covid war, weil zwischen Covid hätte ich halt nicht das sehen können, was ich halt wollte, und zwar vor den leidenschaftlichen Fans dort zu spielen, und das waren halt schon echt super, super Ereignisse.
Ja, vor der Pandemie hast du glücklicherweise auch den nächsten Schritt gemacht. Es ging nach Australien 2018 zu den Western Sydney Wanderers, also noch nicht zu deinem jetzigen Verein. Wie kam der Wechsel damals zustande? Ist ja jetzt auch nicht der klassische Wechsel.
Ja, mein Vertrag in Brasilien bei Vitória, dem zweiten Verein, wo ich gespielt habe, ist ausgelaufen. Ich war ein Jahr in Brasilien und wie ich gerade schon angesprochen habe, hat es dann auch für mich gereicht. Also ich habe gesagt, okay, es war eine gute Zeit und es hat auch echt viel Spaß gemacht, aber wollte dann halt nochmal eine neue Herausforderung und auch irgendwo hingehen, wo ich um Titel spiele. Und dann in dem Zeitraum war ich mit einigen Vereinen in Asien, einem Verein in Japan, einem Verein in Südkorea relativ weit. Aber dann hat mich Markus Babbel angerufen, der mich schon zu seiner Zeit in Stuttgart bei Hertha und auch in Hoffenheim immer mal wieder zu seinem Verein holen wollte. Das hat aber nie geklappt und hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Australien zu wechseln, zu Western Sydney Wanderers. Und habe dann nicht lange überlegt und zugesagt. Bin dann hier hingekommen, ohne jemals hier gewesen zu sein. Von Brasilien nach Australien ist ja nochmal ein Stück weiter als von Deutschland nach Australien. Deswegen war das halt wirklich ans andere Ende der Welt. Aber ich muss sagen, vom ersten Tag habe ich mich in die Stadt hier verliebt und uns war relativ schnell dann auch klar, dass wir hier längerfristig bleiben wollen. Habe dann einen Einjahresvertrag unterschrieben bei Western Sydney Wanderers, weil ich auch erstmal sehen wollte, um mir halt ein Bild zu machen von der Liga und wo der Verein halt steht im Vergleich zu den anderen Vereinen, weil ich auch nicht großartig viel wusste über die australische Liga. Klar, Thomas Broich hat hier gespielt bei Brisbane und von daher kannte ich ein bisschen oder hatte ein paar Informationen über die A-League, aber bevor ich halt einen längerfristigen Vertrag unterschreibe, wollte ich mir selbst erstmal ein Bild machen und habe dann halt relativ schnell gemerkt, dass Sydney FC, also der größte Rivale von Western Sydney Wanderers, der größte Verein und das Maß aller Dinge hier in Australien ist und habe dann nach meinem ersten Jahr in Australien bei den Western Sydney Wanderers Angebot gehabt von Sydney FC und habe dann dort für 2 Jahre unterschrieben und das waren wirklich zwei Top-Jahre mit Titeln, die halt wirklich super viel Spaß gemacht haben und auf jeden Fall fußballerisch eine super Zeit hier gewesen in Sydney.
Wie war denn deine Reaktion? Also du hast das gerade so völlig beiläufig erzählt, kein Hintergrundwissen und dann bin ich hingegangen und es war ja klar, dass wir länger bleiben, aber wie war denn deine Reaktion auf das Interesse aus Australien? Hast du da sofort gesagt, irgendwie Japan, Südkorea, das passt irgendwie nicht so ganz, der Funke ist noch nicht so übergesprungen und Australien, das mache ich auf jeden Fall?
Herr Markus Babbel hat mich schon damals überzeugt, auch gerade halt einen deutschen Trainer, der auch gerade hier neu hingekommen ist, 2-3 Monate schon in dem Verein war und hat es mir dann wirklich echt sehr schmackhaft gemacht, neues Trainingsgelände, neues Stadion wurde halt gebaut und so weiter. Und einige oder viele Dinge von denen, die er mir erzählt hat, waren letzten Endes dann nicht so. Aber trotzdem war es auf jeden Fall der richtige Schritt. Also das Trainingsgelände und Stadion waren dann halt erst ein Jahr später fertig, nachdem ich dann schon weg war. Und die Mannschaft war jetzt auch nicht Favorit auf den Titel. Also wir sind dann auch nur, ich glaube, 7. geworden von 10 Mannschaften. Also wie gesagt, vieles war nicht so, wie er es mir erzählt hat, aber trotzdem bin ich froh, dass er mich überzeugt hat davon, weil wenn er mich nicht überzeugt hätte, zu Western Sydney Wanderers zu wechseln, dann würde ich jetzt auch nicht hier sitzen. Und das war auf jeden Fall der richtige Schritt, um von Brasilien nach Australien zu wechseln, auch wenn es finanziell erheblich weniger war als andere Dinge. Ich meine, ich hätte auch damals nach Saudi-Arabien wechseln können und nach China. Natürlich nicht für die jetzigen Summen. Damals war es alles noch viel, viel weniger, aber für mehr als das, was ich halt hier verdient habe. Aber aufs Geld kam es mir nicht an. Mir ging es dann halt auch wirklich darum, um Titel zu spielen und gewisses Lifestyle und Sicherheit für meine Familie zu haben. Und da habe ich gedacht, ist es in Australien die beste Kombination. Und so war es dann letzten Endes auch. Und ich muss sagen, das war vielleicht mit die beste Entscheidung in meiner Karriere.
Hättest du denn auch in Deutschland bleiben sollen? Das hört sich jetzt alles so ein bisschen abenteuerlustig an.
Nee, ich hätte schon in Deutschland bleiben können, also bevor ich nach Brasilien gewechselt bin. Aber ich habe damals halt auch den Entschluss getroffen, nach Brasilien zu wechseln, um mit Deutschland dann abzuschließen. Hatte dann nochmal 1-2 Anfragen nach meiner Zeit in Brasilien, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Aber es hätte für mich keinen Sinn gemacht. Deswegen war das Thema für Deutschland für mich nach 2017 auf jeden Fall abgeschlossen. Ich habe in Deutschland alles erlebt. Also ich bin Bayern Meister geworden, habe Champions League gespielt, Pokal gewonnen, also Europa League gespielt, um den Abstieg gespielt. Eigentlich war jetzt nichts mehr, wo ich sage, okay, das will ich unbedingt nochmal erleben. Ich habe bei 5 Vereinen gespielt. Ich wollte auch nicht noch bei 1, 2 anderen Vereinen spielen und dann, keine Ahnung, als irgendwie Söldner oder sowas dargestellt werden. Deswegen war für mich 2017 klar, das Thema Deutschland abzuschließen und was Neues zu starten.
War deine Frau ein bisschen traurig, als du gesagt hast, Brasilien machen wir nicht mehr, ich will vielleicht was anderes? Oder wie war die Diskussion? Nee, oder gab es überhaupt eine Diskussion?
Sie war traurig, als ich ihr gesagt habe, dass wir nach Brasilien gehen und nicht in Brasilien spielen. Also wir haben uns in Berlin so wohl gefühlt. Ich habe ja 4 Jahre dort gespielt und meine Frau hat sich auch dort super wohl gefühlt. Und sie wollte gar nicht zurück nach Brasilien. Also ich muss da ehrlich gestehen, dass ich sie nicht großartig mit involviert habe in diese Entscheidung. Und ich bin auch froh, dass ich während meiner Karriere eine Familie an meiner Seite gehabt habe, was meine Frau ist und auch meine Kinder, die mich da halt immer unterstützt haben und immer an meiner Seite war und mir da wirklich auch freie Hand gelassen haben, Entscheidungen zu treffen, weil die Entscheidung, die ich halt getroffen habe, waren halt wirklich 95% zum Gunsten meiner fußballerischen Karriere. Natürlich auch mit Rücksicht dann auf meine Familie, gerade was das angeht, nicht nach China zu wechseln oder nicht nach Saudi-Arabien, wo ich halt, wie gesagt, mehr Geld hätte verdienen können. Aber mit 3 Frauen, also meiner Frau und meinen beiden Töchtern, nach Saudi-Arabien zu wechseln, ich meine, das hätte ich denen auch nicht antun können. Deswegen war auch gerade Australien schon halt zum einen eine Entscheidung für den Fußball, dass ich sage, ich will wirklich nochmal um Titel spielen und Titel gewinnen, aber halt auch für meine Familie, um dann halt auch einen gewissen Lifestyle zu haben. Ich wusste, dass hier in Sydney eine deutsche internationale Schule gibt, wo ich dann meine Kinder angemeldet habe und meine Töchter lieben es auch hier, meine Frau liebt es hier. Also ich muss wirklich sagen, Sydney war halt Liebe auf den ersten Blick für uns alle.
Ja, hätte ich jetzt nachgefragt. Also gerade so speziell, wenn man Kinder hat, ist das ja auch immer ein großer Gedanke, den man dann mit sich trägt, ne? Also wie ist die schulische Laufbahn? Wie habt ihr das überhaupt in den letzten Jahren gemacht? Waren es immer internationale Schulen oder sprechen deine Kinder jetzt mittlerweile schon 3 Sprachen? Deutsch, Englisch, Portugiesisch?
Nee, meine Kinder, die haben schon von klein auf waren im internationalen Kindergarten, internationalen Schulen in Berlin, dann auch in Brasilien und dann auch hier. Also für mich war es halt immer wichtig, auch gerade mit dem Gedanke, dass ich irgendwann mal im Ausland spielen möchte, dass meine Kinder halt perfekt Englisch sprechen. Und du hast gerade angesprochen, wir sprechen alle vier 3 Sprachen. Wir sprechen zu Hause nur Portugiesisch und in der Schule machen die Kinder halt dann Englisch und Deutsch. Also sie sprechen alle 3 Sprachen perfekt und das auch schon seitdem wir klein sind.
Wie ist das bei dir mit dem Portugiesischen? Hast du es dir dann damals angeeignet, um deine jetzige Frau zu begeistern?
Was man nicht alles tut für Frauen. Also nein, ehrlich, also ich habe nicht einmal in meinem Leben in ein Portugiesisch Buch reingeschaut. Also ich habe mir alles selbst angeeignet mit E-Mail schreiben und Google Translator und so weiter. Dann natürlich über die Jahre das alles optimiert, aber ja, ich würde schon sagen, dass ich perfekt spreche, perfekt schreibe.
Ja, du sagst es, was tut man nicht alles für die Frauen, aber es hat sich ja gelohnt, ihr seid immer noch verheiratet. Ja,
genau.
Habt 2 Töchter, lebt in Australien. Ich muss sagen, Australien, das hätte ich glaube ich auch gemacht, bei den anderen Optionen, die du da aufgezählt hast. Gab es eigentlich damals schon die Idee bei deinem Wechsel nach Australien oder innerhalb Australiens, als du zum Sydney FC gewechselt bist, dass die gesagt haben, Alex, du bist jetzt über 30, wir könnten uns vorstellen, dass du nach dem Ende deiner aktiven Laufbahn hier irgendeine Rolle übernimmst oder?
Nee, gar nicht. Ich habe dann auch erstmal, als ich 2021 von Sydney FC weg bin, noch ein paar Monate geschaut, ob ich meine Karriere halt irgendwo anders fortsetze. Damals war ich auch wieder relativ weit mit dem Verein in Japan, aber das war halt auch in der Corona-Zeit, wo auch Lockdown hier war und man konnte nicht raus und wieder rein ins Land. Und in Japan habe ich auch kein Visum bekommen, also kein Arbeitsvisum. Also es war halt schon alles nicht so einfach. Und ich habe dann halt, wie gesagt, erstmal ein bisschen Zeit Abstand genommen, um Abstand zu gewinnen vom Fußball. Und ja, habe dann aber nie den Kontakt abgebrochen mit Sydney FC, mit den Verantwortlichen. War natürlich auch dann die ganze Zeit hier in Sydney bei Spielen und so weiter. Und ja, deswegen ist es dann jetzt im Mai zustande gekommen, dass wir da halt zusammengekommen sind. Aber es war jetzt keine, nichts in meinem Vertrag oder sowas, als ich gespielt habe mit dem Anschlussvertrag und so weiter. Das hat sich dann in den letzten Jahren so entwickelt.
Hast du aktuell denn sowas wie einen, ich nenne es jetzt mal, Karriereplan, dass du sagst, in 2 Jahren möchte ich vielleicht diesen Schritt machen, in 5 Jahren möchte ich dastehen, oder sagst du, es kommt jetzt, wie es kommt?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar dafür, jetzt hier die Möglichkeit zu haben, so viel wie möglich zu lernen. Ich habe meine zweite Karriere jetzt erst vor kurzem gestartet hier in Australien. Natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen, auch gerade mit dem Salary Cap und die finanziellen Voraussetzungen hier bei den Vereinen sind jetzt auch nicht so rosig. Also alle Vereine hier in Australien schreiben rote Zahlen, also machen jedes Jahr Verluste, und wie ich schon vorhin angesprochen habe, wir sind jetzt gerade dabei, unsere Philosophie zu ändern und dann wirklich auch mehr Richtung Ausbildung der Jugendspieler zu gehen und die dann halt in Zukunft zu verkaufen, sodass der Verein dann irgendwann nochmal in der Lage ist, schwarze Zahlen zu schreiben, aber auch zur gleichen Zeit erfolgreich zu sein. Und der Anspruch ist halt für uns auch, jedes Jahr Meister zu werden. Und da kann ich auf jeden Fall richtig viel mitnehmen. Ich habe hier wirklich sehr viel freie Hand. Die Leute, die über mir sitzen, ob es der Vorstand ist, ob es der Besitzer ist, ob es der Geschäftsführer ist, die vertrauen mir und hören und folgen, weil die halt auch nicht großartig viel Fußball-Expertise und Erfahrung haben. Von daher bin ich halt dankbar dafür, hier diese Möglichkeit bekommen zu haben. Aber auf längere Sicht sehe ich mich natürlich auf der großen Fußballbühne und auch auf jeden Fall wieder zurück in Europa.
Als du deine Karriere beendet hast, ne? Hast du da eigentlich dann ein Geisterspiel gehabt, weil es ja eigentlich in der Corona-Pandemie war, glaube ich, ne? Während Covid konntest du dich von den Fans verabschieden? Oder, also du hast auch gerade immer gesagt, so Brasilien, die Fans, die leidenschaftlich, das ist das, was du liebst sozusagen. Wie war das bei deinem Abschied?
Nee, wir hatten zwischendurch in der Saison 2019, 2020, ich glaube die letzten 5 oder 6 Spiele waren Geisterspiele, und dann in der Saison 2020, 2021 hatten wir schon wieder Fans. Und dann danach gab es halt erst hier bei uns den totalen Lockdown, als die Saison dann zu Ende war. Deswegen habe ich da schon vor Fans gespielt. Mein letztes Spiel war das Finale der Playoffs, was wir leider verloren haben. Aber da konnte ich schon unter unseren eigenen Fans spielen. Aber zu dem Zeitpunkt war mir noch gar nicht bewusst, dass ich meine Karriere beenden werde. Das hat sich erst in 1, 2, 3 Monaten danach dann ergeben und entwickelt, als ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht nochmal umziehen, nicht nochmal was komplett Neues machen und will die Zeit lieber nutzen, um mich dann schon auf meine zweite Karriere vorzubereiten. Ich war damals 34,5 und ich wollte auch gerade mit dem Hintergrund, dass ich halt auch 2 große Knieverletzungen hatte in meiner Karriere, damals bei Hertha, wo ich fast 2 Jahre verpasst habe, auch nicht bis zum Ende spielen, bis ich gar nicht mehr laufen kann. Deswegen toi, toi, toi. Ich hatte nach den 2 Operationen auch nie wieder Knieprobleme. Und für mich war es halt auch immer wichtig, dann aufzuhören, wo ich sage, körperlich kann ich dann danach auch mein Leben normal fortführen und dann, keine Ahnung, kicken gehen, wann immer ich will und joggen und so weiter. Und das war auf jeden Fall meines Erachtens nach der richtige Zeitpunkt, die Schuhe an den Nagel zu hängen.
Guckst du ab und zu noch Ergebnisse von deinen Ex-Vereinen? Kannst du dir irgendwie die Spiele angucken, zeitversetzt, oder guckst du dir auf YouTube irgendwelche Clips an? Wie machst du das?
Nee, ich habe eine App auf meinem Handy, wo ich all meine Ex-Vereine als Favoriten habe, und dann jeden Morgen, wenn ich dann am Wochenende halt wach werde, schaue ich direkt auf die Ergebnisse. Wenn es wichtige Spiele sind, stehe ich auch ab und zu nachts auf oder bleib länger wach oder stehe früher auf, um mir die Spiele dann halt anzuschauen. Und gerade auch mit Schalke, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Schalke mein Herzensverein ist. Ich habe 10 Jahre für den Verein gespielt. Der Verein ist was ganz Besonderes für mich. Da leide ich natürlich noch umso mehr mit, auch gerade in der jetzigen Zeit oder auch vor 2 Jahren, wo der Verein halt ja in der Bundesliga war, aber ich glaube, das war eine Serie, in wie vielen Spielen also nicht gewonnen? Fast 25 oder 30 oder sowas sogar in Folge.
Ich habe das Spiel verdrängt. Nicht gewonnen.
Ich habe genau, das verdrängt. Aber das war natürlich schon schwierige Zeiten, auch für mich. Ja, ich verfolge das halt schon und drücke all meinen Ex-Feinden immer die Daumen. Mit Hertha ist auch ein anderer Verein, der ja auch in der zweiten Liga ist, wo es nicht so gut läuft. Ja, zu Schalke habe ich schon die stärkste Verbindung und das nimmt mich schon am meisten mit.
Würdest du dann auch sagen, dass dir auf Schalke und in Deutschland das Fußballspielen am meisten Spaß gemacht hat? Oder hat es dir dann doch irgendwie im Endeffekt vom Gesamtpaket in Brasilien oder in Australien besser gefallen?
Nee, ich glaube, das Fußballspielen hat mir überall Spaß gemacht. Ich liebe es einfach, Fußball zu spielen. Das habe ich immer geliebt, seitdem ich 3 Jahre alt war und beim ersten Verein Teutonia Waldrop in den Minikickern gespielt habe, bis zu meinem letzten Spiel vor 2 Jahren hier bei Sydney FC. Also ich habe das Fußballspielen überall geliebt und überall genossen. Natürlich verlief meine Karriere wie eine Achterbahnfahrt, viele Höhen, aber auch viele Tiefen, ob es Verletzungen sind oder Trainer, die jetzt nicht großartig mir Chancen gegeben haben oder dann, wo ich halt einen Titel gewonnen habe oder Champions League und so weiter. Aber eigentlich hat mir das Fußballspielen wirklich überall Spaß gemacht.
Ein sehr schönes Schlusswort. Wenn du jetzt noch sagst, dass dir sogar auch unser Gespräch gefallen hat.
Ja, natürlich. Ich könnte hier noch 2 Stunden jetzt mit euch sitzen und über Fußball reden oder über Schalke reden, aber ich glaube, so viel Zeit habt ihr nicht. Deswegen immer wieder gerne, wenn ihr nochmal irgendwann keinen passenden Kandidaten habt für einen neuen Podcast, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden und wir nehmen nochmal eine zweite Version davon auf. Dann hoffentlich reden wir über den Aufstieg zurück in die Bundesliga von Schalke.
Da nehmen wir dich beim Wort. Also gerne irgendwann eine zweite Folge, weil ich fand es auch super spannend. Du hast so viel erlebt. Man hätte noch so viele weitere Themenfelder irgendwie beackern können. Darum ja vielen, vielen Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Mittlerweile auch schon spätere Stunde in Sydney. Ich deinen Hintergrund sehe, wir haben angefangen. Da schien noch die Sonne, der Himmel war blau. Jetzt ist es komplett dunkel. Hier regnet es immer noch in Gelsenkirchen. Von daher wünschen wir dir einen schönen Abend. Vielen Dank und drück uns die Daumen und hoffentlich, wenn du dein Handy dann am Wochenende anmachst, dann steht da mal wieder ein Schalker Sieg.
Hoffentlich. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht und ja, wie du schon gesagt hast, hoffen wir, dass am Wochenende dann gegen Osnabrück ein anderes Ergebnis und vor allen Dingen eine andere Leistung der Mannschaft sehen und dass es dann aufwärts geht.
Perfektes Schlusswort. Vielen Dank.
Die Technik hat funktioniert und Alex war gut drauf. Und deshalb sagen mein Kollege Dominik Abel und ich, Henrik Hohenberger, das war eine gelungene Folge. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter. Teilt diese Folge in eurem Freundes- und Familienkreis. Sagt es einfach jedem Schalker. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Episode. Und versprochen, dieses Mal wird es auch nicht so lange dauern. Glück auf, bis zum nächsten Mal.